Ich glaube, die Menschen implizieren mit Kaisertum, mit Adel, mit Schlössern, implizieren sie etwas, was Wünsche beinhaltet, eben auch so sein zu dürfen, auch im Glitzer und Glamour leben zu können, auch viele Bedienstete zu haben, gegebenenfalls mit dem Finger zu schnippen und es geschieht etwas. Ich glaube, da werden sehr viele Wünsche bedient mit solchen Filmen.
Was fasziniert uns Menschen so am Adel, an gekrönten Häuptern, an Prinzessinnen und Königen und Kaisern? Vitus von Waldburg-Zeil ist selbst adelig, einer von vielen Ururenkeln von Kaiserin Sissi und er kennt natürlich auch die Sissi-Filme und hat so seine Vermutungen, warum wir so auf blaues Blut abfahren. Ich gebe es ja zu, ich blätter auch mal gerne in den entsprechenden Regenbogenblättern und diskutiere mit meiner Schwiegermutter, welche Kinder von welchem König die süßesten sind und warum es in dem Königshaus wieder gar nicht rund läuft. Ja, es war darum besonders spannend und interessant für mich, mit Vitus von Waldburg-Zeil über Adel heute und seine Faszination bei Alpha und Omega mehr als du glaubst zu sprechen. Um Glauben ging es natürlich auch, denn Vitus von Waldburg-Zeil ist katholischer Priester in der Seelsorgeeinheit Lohne-Brenz im Dekanat Heidenheim. Er hat sich erst mit 59 Jahren zum Priester weihen lassen, nachdem seine Frau gestorben war. Er war Manager im Gesundheitswesen und Unternehmensberater, später katholischer Diakon und Krankenhausseelsorger. Über seinen ungewöhnlichen Lebenslauf und seinen Berufsweg habe ich mit ihm gesprochen und natürlich auch über seine berühmte Ururgroßmutter Sissi. Ein verwitweter Priester mit 4 erwachsenen Kindern, das ist sehr ungewöhnlich in der katholischen Kirche, Herr von Waldburg-Zeil, aber nicht unmöglich, oder?
Scheinbar, sonst wäre ich nicht hier. Guten Abend zusammen.
Und es ist trotzdem ungewöhnlich, dass jemand, der verheiratet war und 4 Kinder hat, katholischer Priester wird.
Richtig. Bei mir war es halt ein bisschen von Vorteil, dass ich schon Diakon war, Diakon im Hauptberuf und damit auch die gesamte Ausbildung oder den meisten Teil der Ausbildung mitbringen konnte. Und das war dann dem Bischof etwas einfacher, das gut zu argumentieren.
Sie haben, als Sie dann Witwer wurden, Ihre Frau war nach schwerer Krankheit gestorben, haben Sie diesen Weg eingeschlagen. Wie haben Ihre Kinder, Sie haben 4 Kinder, erwachsene Kinder, wie haben die darauf reagiert, als Sie erzählt haben, dann, Sie wollen jetzt Priester werden?
Das war eine ganz witzige Begebenheit. Meine jüngste Tochter war gerade in Libanon auf einem sozialen Projekt. Und die gesamte Familie war über Ostern eingeladen, auch von den anderen beteiligten Buben und Mädel, die da dort waren, eben nach Libanon, nach Beirut zu kommen. Und wir hatten uns ausbedungen, einen Nachmittag für uns. Und wir gingen in Beirut spazieren, es regnete furchtbar, wir sind in irgendein Restaurant gegangen und haben bestellt. Und als es bestellt war, begann irgendeiner zu erzählen, was er Neues macht. Und so hat jedes der 4 Kinder und der Schwiegersohn eins nach dem anderen erzählt, was Neues, Studium, Ausbildung, Job oder sowas. Und irgendjemand frug mich, hast du auch was Neues? Und sage ich, ja, ich habe auch was Neues. Ja, hast du eine Freundin? Und dann sagte ich, nein, ich möchte vielleicht Priester werden. Und dann war für eine Sekunde Ruhe und dann war großes Hurra. Und ohne dieses Hurra meiner Kinder hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Mhm. Also ich brauchte die Unterstützung meiner Kinder. Mittlerweile sind es 8, weil alle verheiratet sind und der 6. Enkel ist unterwegs. Also.
Die kannten Sie ja schon als Diakon.
Richtig.
Diakon ist ja auch normalerweise eine Vorstufe zum Priestertum, aber es gibt auch diese ständigen Diakone, die dann noch einen Zivilberuf teilweise haben. Wie war das bei Ihnen?
Also es gibt 2 Formen des unständigen Diakons, das sind die Vorbereitenden für den Priester, fürs Priestertum und die ständigen Diakone, die sich dann unterteilen in hauptberufliche und in Diakone im Zivilberuf. Die im Zivilberuf haben einen normalen Beruf und sind bei Firmen oder sonst wo irgendwie tätig und angestellt und die im Hauptberuf sind halt bei Stellen, die die Diözese hat, als tätiger Diakon da. Mhm. Und so war ich eben. Nach 2 Jahren im Diakon im Zivilberuf bin ich dann in den Hauptberuf übernommen worden und dann sehr schnell in die Krankenhausseelsorge und in die Gemeindeseelsorge eingewechselt.
Was gab dann den letztendlichen Ausschlag oder was gab die Idee, dann es noch Priester zu werden?
Teilweise Unverschämtheiten und teilweise eben der Heilige Geist. Es war so, dass ich es war noch das Grab, man war noch am Grab meiner Frau und da sagte schon jemand zu mir, du kannst ja jetzt Priester werden. Ich hätte ihm irgendwo am liebsten wohin getreten, was ich nicht konnte. Und dann im Laufe dieses Jahres, nach dem Tod meiner Frau, kamen immer mehr und sagten, das wäre doch was, Priester zu werden. Silvester 2018 war ich mit dem Pfarrer von Wangen gemütlich zusammengesessen zum Silvester-Café und er sprach dann noch, jetzt wärst du doch Priester. Da sage ich, wieso, wie kommt man auf die Idee? Ja, du musst dich doch nur vor einen Bischof hinlegen. Da sage ich, so schnell geht das nun auch wieder nicht. Ich frag den Bischof nicht. 4 Wochen später war der Bischof bei uns in Wangen zur Firmung. Und beim Hinausgehen traf ich den Bischof so an der Tür, so unter 4 Augen mehr oder minder. Und ich sagte dann ganz nicht ganz unbewusst, der Heilige Geist wirkt da schon und sagte, jetzt frag ihn. Und ich frug ihn und der Bischof frug ihn bewusst, Herr Bischof, ist es eine Option, darüber nachzudenken, Priester zu werden? Und ich wollte 5 Gründe, warum nein. Und er sagt ja. Da musste man neu denken anfangen.
Was hätte denn Ihre Frau gesagt zu diesem Wunsch?
Gar nichts, weil es gar nicht, der Wunsch damals gar nicht gewesen wäre in der verheirateten Situation.
Und so im Nachhinein, was denken Sie?
Och, das muss sie mit der Mutter Gottes im Himmel ausmachen. Die wird schon dabei gewesen sein.
Und dann haben Sie jetzt, Sie haben schon gesagt, Sie waren ja vorher Diakon, Sie mussten also kein langes Studium mehr machen. Normalerweise muss man ja 5, 6 Jahre studieren.
Ja, da muss man dem Bischof auch dankbar sein, dass er diesen Weg mit mir gegangen ist. Er hat sicherlich auch seine Anfragen und Hinterfragungen bekommen, warum ich nicht die volle Priesterseminarszeit und noch ein volles Theologie- und Philosophiestudium anhängen musste. Er ist diesen Weg mit mir gegangen und ich bin ihm da dankbar und ist gut so.
Sie sind jetzt Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Lohne-Brenz, nennt die sich, im Dekanat Heidenheim hier in Baden-Württemberg. Dazu gehören die Orte Herbrechtingen, Bohlheim, Bissingen, Niederstotzingen, Oberstotzingen, Stetten und Lohntal. Und sind ja erst mit 59 Jahren zum katholischen Priester geweiht worden. Wie gefällt es Ihnen, als Priester zu leben?
Man muss ein bisschen unterscheiden, als Priester und als Pfarrer zu leben. Als Priester ist man Seelsorger und das bin ich mit Leib und Seele. Und Pfarrer ist man Manager von einer kleineren oder größeren Einheit. Und das eine und das andere lassen sich nicht immer ganz gut miteinander verbinden. Im Pfarrersein ist ein sehr hoher Anteil an Verwaltungstätigkeiten, die halt da sind, weil es so ist, was einen gelegentlich vom Priestersein abhält.
Aber Sie schauen, dass Sie die richtige Balance finden.
Das ist unsere Aufgabe.
Priester, katholische Priester sollen ja auch zölibatär leben. Sie kennen nun beide Lebensformen, Sie waren verheiratet und jetzt sollen Sie ohne Frau leben. Wie sinnvoll ist das Zölibat für katholische Priester Ihrer Meinung nach?
Was verstehen Sie unter Zölibat?
Ehelos leben.
Wenn es nur ehelos leben bedeutet, dann ist es etwas wenig. Weil dann bedeutet es auch, dass jeder, der zölibatär lebt, auch andere Lebensformen leben kann, die nicht ehelos sind, aber in einer Beziehung sind. Und wenn man zölibatär nur unter dem Aspekt des Sexes anschaut, dann ist es auch zu wenig. Ein weiterer Aspekt ist, wenn man als Diakon lebt man es und merkt es, wenn man verheiratet ist, wenn man gerufen wird zu einem Versehgang oder zu einem seelsorgerlichen Gespräch oder zu einer Krisenintervention und das am Samstagabend um 9 ist, dann freut sich die Ehefrau nicht immer. Und wenn man sich für eine Gemeinde entscheidet und die Sorge und Seelsorge für eine Gemeinde, dann geschieht dies eben meistens nicht zwischen morgens 8 und nachmittags 17 Uhr, sondern oft am Abend. Und eine 50-60-Stunden-Woche ist was Normales für einen Priester. Das heißt, da hat eine Ehe und schon gar keine Familie mehr Platz. Das heißt, das zölibatäre Leben heute macht durchaus Sinn, auch wenn man sein Leben für den Herrn lebt. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, in der orthodoxen Kirche gibt es auch verheiratete Priester, es gibt in den evangelischen Kirchen gibt es verheiratete Pfarrer, nebenbei ist dort die Scheidungsrate relativ hoch. Aber dann müsste man das gesamte System verändern. dann müsste man in den Gemeinden zu verstehen geben, also nicht nur in den lokalen Gemeinden, sondern auch weltweit, dass die Seelsorge eben nur einen beschränkten Zeitraum in der Woche hat, weil die Familie hat ja auch einen Vorrang.
Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, die Ehelosigkeit, den Zölibat nicht verpflichtend zu machen, sondern freiwillig zu stellen?
Die Frage ist berechtigt. Die Gegenfrage wäre, was bringt's? Oder unter welchem Aspekt wird so eine Frage gestellt? Wird sie nur unter dem Aspekt gestellt, dass dadurch vielleicht mehr Pfarrer zur Verfügung stehen, kann ich mir nicht vorstellen. Da müsste der Beruf, die Berufung des Pfarrers attraktiver sein. Grundsätzlich kann man ja für alles offen sein, aber es muss dann konsequent offen sein und nicht nur für den einen Aspekt, der oft eben gerufen wird, ja, wenn die Pfarrer verheiratet wären, dann hätten sie eine Frau und dann könnte schon kein Missbrauch entstehen. Also dieser Aspekt ist einfach nicht passend.
Mhm. Ja. Vitus von Waldburg-Zeil, ist das Ihr vollständiger Name?
Das muss man ein bisschen differenzieren. 1919 sind alle Adelstitel abgeschafft worden. Insofern auch eigentlich das von. Sonst so wäre mein rechtlicher Name Vitus Waldburg-Zeil. Aber adelsrechtlich, was ja immer noch ein privates Recht ist, wäre es dann Graf Vitus von Waldburg zu Zeil, Lustenau und Hohnems. Bisschen lang, gell?
Was steht denn hier im Personalausweis?
Vitus Waldburg-Zeil.
Also ohne von
und ohne die von ganzen und alles, weil es einfach einfacher ist.
Mhm. Und Sie haben aber auch mehrere Vornamen, oder?
Ich habe davon 7, ja. Mhm.
Von allen Großvätern und Urgroßvätern, oder?
So viel sind es gar nicht. Ja, die Eltern, die Paten und die beiden Familienheiligen. Wir haben ja Willibald, Wunibald und Walburga als unsere Familienheiligen. Und so heißt der männliche, je nach Linie, im Abwechselnd Willibald oder Wunibald. Und die Mädchen, die Frauen heißen Walburga und Maria heißen wir eh alle. Da kommt man irgendwie schnell auf 7.
Sie stammen aus einem der bekanntesten deutschen Adelsgeschlechter. Heißt das über Sie? Was macht dieses Adelsgeschlecht Waldburg-Zeil aus?
Da könnte man jetzt vermutlich eine ganze Stunde darüber diskutieren, aber mir fehlt da das entsprechende Papier. Aber so aus dem Kopf heraus, das Haus Waldburg ist mit Kuno von Waldburg aus dem Jahr 1100 irgendwas in Weingarten zum ersten Mal erwähnt worden. Heißt, wenn jemand schon damals in einer solchen Position war, dann ist das schon ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Familie alt genug, um in solchen Positionen schon gewirkt zu haben. Die Waldburger waren zunächst Ministerialien, also Minister des Hauses Welfen. Und als die ausgestorben sind im 12. Jahrhundert, dann der Staufen, die sie begleitet haben bis zum Tod des letzten Staufers Konradin in Sizilien. Was zeichnet die Familie aus? Erstens, dass sie über viele Jahrhunderte vor Ort für die Bevölkerung da war. Die Familie zeichnet aus, dass sie eine Vielzahl von Bischöfen und Priestern im Laufe der Jahrhunderte hatte. In den verschiedensten Stellen wie Konstanz, in Speyer, in Chiemsee, in Salzburg, in Köln.
Und jetzt in Herbrechtingen.
Das ist kein Bischof.
Ja, Priester, Sie haben ja auch Priester erwähnt. Genau. Wobei kann er noch werden. Ich meine, Ortenburg-Stuttgart braucht ja gerade einen Bischof.
Danke, es gibt bessere. Was zeichnet die Familie noch aus? Die Familie zeichnet aus, dass sie eine Kontinuität für das Reich und für den Kaiser und für die katholische Kirche hatte und hat. Es zeichnet sie aus, dass sie vor Ort für die Bevölkerung da war. Oberschwaben wäre nicht heute Oberschwaben in diesem Reichtum, wenn die Familie Waldburg das nicht wesentlich unterstützt hätte und getragen hätte und mitgemacht hat. Heute ist die Familie Waldburg durch die Waldburg-Zeitkliniken immer noch ein relativ starker Spieler im Gesundheitsmarkt.
Sie haben schon angesprochen, welche Verbindungen gibt es von dem Adelsgeschlecht zur katholischen Kirche? Also sind da zahlreiche Bischöfe, Priester
hervorgegangen? Patronate.
Also die Familie war immer katholisch?
War immer. Ja, es gibt einen Zweig, der in der Reformation in Ostpreußen gelebt hat. Und Familie Waldburg-Kapustikal. Und die sind reformiert, also protestantisch geworden. sind aber auch ausgestorben im 18. Jahrhundert. Mhm.
Und Sie sind, habe ich vorhin angekündigt, der Ururenkel von Kaiserin Elisabeth von Österreich, die mit Kaiser Franz Josef verheiratet war.
Unverwandt
auch noch. Sie. Können Sie uns bitte kurz Ihre Verbindung skizzieren?
Sie sagen nicht der Ururenkel, also
einer
von vielen.
Wie viele?
Wie viel gibt es denn? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele.
Jetzt, über 100?
Weitaus. Okay. Jetzt in diesem Jahr jährt sich der 100. Todestag der jüngsten Tochter von Kaiserin Elisabeth, Marie-Valerie. Wir haben mal versucht zu recherchieren, wie viele Nachkommen es gibt. Es gibt weit über 600, wenn es nicht 800 sind. Lebende. Mhm. Also einer von vielen, vielen, vielen Enkeln.
Machen Sie manchmal ein Treffen so?
Ja, wir hätten es gerne gehabt, aber das ist bei diesen Mengen nicht mehr machbar.
Müssen Sie eine Stadthalle mieten? Ja,
nein, das ist einfach nicht organisatorisch machbar.
Hat sich dieser Verwandtschaftsgrad irgendwie ausgewirkt auf Ihr Leben?
Aber ich kann Ihnen dann noch auf Ihre Frage, wie mein Stammbaum dazu ist. Also mein Vater Josef Waldburg, dessen Mutter Gertrud Habsburg oder Erzherzogin von Österreich, deren Mutter Marie Valerie, und die ist die jüngste Tochter von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth. Mhm. Und wenn man es etwas rückwärts anschaut, um eben auf die Größe wiederzukommen, das Kaiserpaar Franz Josef und Elisabeth hatten 4 Kinder. Sophie, die mit 4 Jahren oder 6 Jahren starb. Gisela, die dann eine eigene Familie gegründet hat. Rudolf in Meierling ja umgekommen ist. Und Marie-Valerie, die mit Franz Salvator Habsburg-Lothringen oder als Herzog von Österreich verheiratet war. Und die hatten 9 Kinder. Das älteste Kind hat 13 Kinder. Mhm. Und davon stammt also ein guter Teil von uns ab. Insofern
große Verwandtschaft.
Kann man sich diese große Verwandtschaft vorstellen, ja.
Nun gibt es ja die berühmten Sissi-Filme mit Romy Schneider. Mhm. Jedes Jahr zu Weihnachten im Fernsehen.
Mhm. Wunderschön.
Wie ist das für Sie? Qual oder Kitsch oder irgendwas dazwischen?
Ich glaube, man muss ein bisschen zurückschauen, wann die entstanden sind. Die sind ja in den 50er Jahren entstanden, in einer Zeit, als Deutschland am Boden war. Man brauchte etwas, was die Menschen wieder aufgerichtet hat. Man brauchte was Romantisches nach diesen vielen Jahren Unromantik. Man brauchte wieder Klatsch, man brauchte wieder Fröhlichkeit. Und das haben diese drei Filme haben das wunderbar geschafft. Ich glaube, sie haben bis heute noch, sonst wären sie ja nicht immer noch an Weihnachten drin, bis heute noch in den Herzen der Menschen einen Wunsch nach einem Traum. Mhm.
Aber es ist nicht die Sissi, die sie
aber
wirklich war.
Oder? Weit ab, nicht die weit Sissi, ab. Weit ab, nicht die Sissi. War aber auch gar nicht der Sinn und Zweck des Regisseurs.
Keine Doku.
War keine Doku, Wenn man jetzt diese Filme, die heute nachgemacht werden, ein bisschen anschaut, die sind etwas dokumentativer, aber nicht wirklich, weil es geht ja um was anderes. Es geht ja um Volksbelustigung, wenn man so will, ja, oder Fröhlichkeit bringen, aber nicht, wenn sie Kaiserin Elisabeths Leben, die ist ja auch sehr gut dokumentiert, also nicht nur in Büchern, sondern auch in Filmen. Es ist Kilometer weg von den Sissi-Filmen.
Wissen Sie was über das Glaubensleben von Sissi? Also jetzt, ist sie irgendwo ein Vorbild für Sie oder was wissen Sie so über Ihren Glauben?
Über den Glauben selber kann ich nichts sagen, weil ich war nicht dabei. Sissi war sicherlich ein sehr liberaler Freigeist, die sich auch anderen Glaubenswegen nicht verschlossen hatte. Sie war sicherlich sehr gut katholisch erzogen und entsprach auch den damaligen Hofetiketten, was katholisch sein bedeutet. Aber sie war ja sehr viele Jahre auch im Ausland und hat da auch vieles anderes kennenlernen dürfen und gekannt, hat sich sicherlich auch spiritistischen genähert, aber sie war sicherlich nicht ungläubig im Sinne des katholischen, des rechtgläubigen Denkens.
Und Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt ja heute wieder Kinofilme über Sissi, es gibt eine TV-Serie und so weiter, die auch immer gute Einschaltquoten haben und durchaus interessiert aufgenommen werden. Wie erklären Sie sich das Interesse da der Deutschen? Ich meine,
die Frage möchte ich fast zurückspringen. Sie sind ja hier in dem Genre tätig. Mhm. Warum ist das so? Ja. Ich glaube, die Menschen implizieren mit Kaisertum, mit Adel, mit Schlössern, implizieren sie etwas, was Wünsche beinhaltet. eben auch so sein zu dürfen, auch im Glitzer und Glamour leben zu können, auch viele Bedienstete zu haben, gegebenenfalls mit dem Finger zu schnippen und es geschieht etwas. Ich glaube, da werden sehr viele Wünsche bedient mit solchen Filmen.
Ist es auch das Gefühl, aber auch gleichzeitig, bei denen geht es aber auch so zu wie bei uns in der Nachbarschaft, in den weil die haben auch Probleme und die haben Krankheiten und die verlieren ihr Kind vielleicht und so weiter. Ist es das auch ein bisschen?
Mit Sicherheit,
Dass man sagt, obwohl du da adelig bist und so eine Abstammung hast, bist du trotzdem nicht besser als ich.
Mit Sicherheit, ja.
Weil wenn man sieht, was in Deutschland so an Regenbogenpresse passiert, die sich eigentlich nur durch Adel noch hochhalten können, ist es ja doch eigentlich erstaunlich.
Ja, wobei, es gibt ja diese einschlägigen Zeitungen, die sehr vom Adel gelebt haben, aber eben auch von Glitzer und Glamour leben, von den Schauspielern leben, von Fußballern leben, von dem neuen Adel, wenn man so will, von denen, die heute vorangestellt werden in der Geschichte, in der Zeit. Und nicht nur der Adel. Oder auch große industrielle Familien oder sowas. Von denen wird ja auch erzählt und die Leute schauen auch, wie leben die.
Ja, ja, da haben Sie sicher recht, dass da auch sich so ein neuer Adel quasi gebildet hat. Ja. Der Adel, aus dem Sie kommen, leitet ja seine Privilegien auch aus Abstammung ab und aus Blutsverwandtschaft. Wie verträgt sich das mit dem christlichen Grundsatz, alle Menschen sind gleich?
Welche Privilegien sprechen Sie da an?
Ja, zum Beispiel, dass Sie ein Schloss haben.
Ich glaube, Sie wollten nicht tauschen.
Ja?
Ein Schloss ist im Winter eiskalt. Mhm. Sie brauchen viele tausend Liter Heizöl, um es zu heizen. Mhm. Sie brauchen relativ Personal, um es zu erhalten. Sie haben riesige Dachflächen, die durch einen Wind, Regen, Sturm, Schnee kaputt gehen, geflickt werden wollen. Sie brauchen gutes Kapital, um das ganze die Schlossmasse zu erhalten. Und dieses Kapital wird Ihnen praktisch durch das Gebäude allein schon von den Haaren weggegessen. Mhm. Und Sie haben nichts davon heute. Die Kosten für Schlösser sind immens.
Aber gibt es nicht doch so ein Standesdenken auch?
Es gibt, glaube ich, bei jedem in jedem Familienverband ein Standesdenken. Es gibt unter Bürgermeistern genauso Standesdenken wie unter Industriellen oder unter Hanseleuten in Hamburg.
Also Kaufleute können auch
Standesdenken
haben. So Standesdenken entwickeln. Mhm.
Doch was sind das für Privilegien, die wir da ansprechen? Was meinten Sie damit?
Ja, gibt es denn etwas, was zum Beispiel Adel ausmacht? Also zum Beispiel haben Sie eine adlige Erziehung genossen, die bestimmte Werte vermittelt hat. Kann man das mit Adel verbinden?
Ich glaube, ich habe eine gute Erziehung genossen. Es wird aber jeder von seiner Erziehung davon sprechen, dass er eine gute Erziehung genossen hat. Da einen Vergleich zu ziehen, wäre schwierig. Doch auf diese Privilegien möchte ich noch ansprechen, weil ja immer wieder gedacht wird, was der Adel hat Privilegien. Welche hat er denn? Er hat eigentlich keine.
Aber er hat im Bereich der Kirche zum Beispiel eine, die sogenannten Patronate, dass er mitreden darf, wenn ein Pfarrer in der Gemeinde...
Bei manchen. Also im Hause Waldburg gibt es einige Patronate noch. Mhm. Auch dort, wo ich jetzt tätig bin, in Niederstotzingen, gibt es ein Patronat, ein Patron, Maldegem. Aber kein Patronatsherr wird Nein sagen, wenn er einen Priester vorgesetzt bekommt, der sein Pfarrer werden wird. Weil er hätte ja sonst keine, wenn er ihn ablehnte. Also hier ist kein Privileg, es gibt auch kein Privileg, irgendwo an besonderen Plätzen sein zu dürfen, in der Kirche vorne sitzen zu dürfen. Wenn die Gemeinde das will und zustimmt, dann ist es ja in Ordnung, aber von sich aus ist da noch kein Privileg abzuleiten. Und es gibt auch kein Privileg, in die Fußstapfen des Vaters einzutreten, wenn hier nicht ein Familienunternehmen besteht.
Wie ist es mit dem Spruch Adel verpflichtet? Stimmt der aus Ihrer Sicht noch?
Aus zwei Richtungen ja. Aus der einen Seite, wenn man adelig geboren ist und aufwächst und die Menschen dann, wie wir das ja bei den Sisi-Filmen vorher angesprochen haben, die Menschen den Anspruch an diese Person haben, Er muss doch das können, er muss es doch wissen, er muss doch anständig sein, er muss doch besser sein wie wir. Ist das eine Verpflichtung, die sich daraus ergibt? Und auf der anderen Seite, wenn man Eigentümer von Ländereien ist oder von in einem Industriebetrieb, dann ist man ja auch seinen Mitarbeitern gegenüber verpflichtet. Man ist der Umwelt gegenüber verpflichtet. Man ist dem Kapital verpflichtet. Man ist letztlich aber auch seinen Erben verpflichtet. Also man muss ja auch die Erbschaftssteuer verdienen, um das zu erhalten. Andernfalls würde man ja seinen Besitz verkaufen müssen. Oder die nächste Generation, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Mhm. Also insofern ist die Adel verpflichtet, besteht. Ob es sich nur für die Aristokraten bezieht, das möchte ich in Zweifel ziehen. Ich glaube, es für jeden ist eine Verpflichtung im Leben da.
Ja, es gibt ja, glaube ich, auch Eigentum verpflichtet, genau. Was sogar im Grundgesetz steht. Ne? Also das ist auch etwas, was so
Verpflichtung... Ich glaube, jeder Manager ist verpflichtet, sein Managementum richtig zu machen, allein für die Mitarbeiter.
Ja, oder den Aktionären verpflichtet, für die er was rausholen muss. Ja. Genau. Ja. Wo sehen Sie denn heute die Aufgaben des Adels? Oder hat Adel Zukunft in Ihrer, ich meine, so etwas mit so einer langen Geschichte hat sicherlich Zukunft aus Ihrer Sicht, oder?
Hier müsste man fast jetzt unterscheiden. Adel an sich ist ja eine Situation, die 1919 abgeschafft worden ist. Die haben die Menschen, die den Adel oder die Aristokratie vertreten, aus der Geschichte heraus und in der Gegenwart vielleicht durch die Verpflichtung eine Aufgabe daran zu wachsen und diese Aufgabe zu übernehmen, diese Verpflichtungen zu übernehmen. Vielleicht ist diese Verpflichtung höher bei Adelgeborenen. Aber auch bei einer Firma Quandt oder Mercedes oder sowas, da sind die gleichen Verpflichtungen ja auch dahinter.
Ja, danke Ihnen für das interessante Gespräch. Danke, Herr Vitus von Waldburg-Zeil, dass Sie bei uns waren. Alpha und Omega, Kirche im Gespräch, war das heute im Gespräch mit dem katholischen Priester und einem der Urenkel von Sissi, Vitus von Waldburg-Zeil. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast Folge 34. Da geht es um zwei geistliche Ritterorden, um den Malteserorden und den Deutschen Orden. Spannende Geschichten von früher und von heute.